Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Als ein Kleiner war ich immer in der Badewanne, bis ich zu groß war. Und plötzlich schwimme ich in der kalten Donau und die Leute haben Angst vor mir. Aber zum Glück nicht alle. Ein paar haben mich geredet, weil sie gewusst haben. Er ist ein scharfer Zahn, aber ein gutes Sö.
Sie hörten Hans Krankl als Krokodil Bobby. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute entführe ich Sie auf eine Safari. Was hat eine feministische, kritische, flämische Autorin mit afrikanischer Großwildjagd zu tun? Das frage ich im heutigen Podcast die Autorin Chaya Schüters. Wir begeben uns auf ein Terrain, das jetzt nicht wirklich zu unseren bevorzugten Themen gehört. Aber keine Angst, wir graben nicht Hemingway oder Joseph Conrad aus. Der Blick von Chaya Schüters ist schonungslos. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, so etwas habe ich noch nie gelesen. Liebe Chaya, ich freue mich, dass du heute bei mir bist und wir reden wie immer zuerst mal über das Cover. Und das ist ein Cover, über das man, glaube ich, sehr gerne redet. Das ist nämlich ein sehr schönes Cover. Ich beschreibe es mal kurz. Es ist gelb, also wie die Hitze, Sonne, Savanne. So hatte ich das sofort in Erinnerung, als ich das gesehen habe. Darauf ein Nashornkopf im Profil, sehr realistisch abgebildet. Was hast du dir gedacht, als du dieses Cover das erste Mal gesehen hast?
Gott, ist der schön.
Ich auch.
Weil das ist in jedes Land wieder anders. Ich mische mich da eigentlich auch nicht mehr ein, weil ich gelernt habe, dass das eigentlich in jedes Land eine andere Bildsprache oder eine andere Art von Koffern gibt, die Menschen dann mögen, oder das wird auch anders gelesen, so ein Koffer. Aber dieses Bild, ich finde es wirklich fantastisch, weil es ist intrigierend, aber es ist auch sehr verlockend und es hat was ganz Freundliches. Und das ist natürlich nicht ganz ehrlich, weil es ist ein ziemlich unheimliches Buch, das hinter diesem Koffer steckt, aber es zieht den Leser wirklich in diesem Buch von einem Winkel, die ich sehr interessant finde. Es ist fast kuschelbar.
Ja, das Nashorn schaut auch wirklich extrem sweet aus, finde ich. Also wir lernen ja in deinem Buch auch, dass Nashörner sehr gefährliche Tiere sind, aber auf diesem Bild mit diesen Puschelohren sieht das ja wirklich total reizend aus. Es ist auch so, dass im Buchladen, wenn das Buch da liegt, die Leute greifen immer danach. Das ist wie ein Kuscheltier ein bisschen, das ist lustig. Der Protagonist deines Buches ist einerseits natürlich ein Nashorn, aber andererseits ein ganz normaler Mann. Er heißt Hunter White. Wir steigen gleich einmal mit Hunter ein. Was hat es denn mit diesem Namen auf sich? Also Namen sind ja in Romanen niemals, die fallen ja nicht vom Himmel, die denkt man sich ja aus, die sind ja kein Zufall.
Irgendwo ganz vom Anfang, noch bevor ich mit Schreiben angefangen habe, wusste ich irgendwo, der Mann muss Hunter White heißen. Aber ich habe dann gedacht, ja, ich kann es immer nachher noch ändern, weil man kann doch wirklich kein Buch über einen weißen Jäger schreiben, wo der Protagonist Hunter White heißt. Das kann man eigentlich nicht bringen. Aber wenn das Buch dann fertig war, habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, nein, eigentlich muss der Name muss eigentlich stehen bleiben, weil man braucht irgendwo diesen Abstand, weil man doch irgendwo einen kleinen Hinweis geben will, dass es teilweise eine Parabel ist und dass es nicht Realismus pur ist. Und es gibt auch Leser, die mir gesagt haben, wenn der Name anders gewesen war, dann war es mir vielleicht zu krass gewesen, weil dann wird es mir zu echt und tut es mich zu viel weh. Also der Name hat da doch seine Funktion. Und was mir dann natürlich sehr gefreut hat, ist, dass ich irgendwo bei Recherchieren ein Buch gelesen habe von G.A. Hunter und ich auch noch einen Grund gefunden habe, dass Hunter White eigentlich Hunter White heißt und dass das nicht so ein komplett wahnsinniges Zufall ist.
Also der Name war am Anfang eigentlich mehr so ein bisschen eine Krücke, um dir diese Figur vorzustellen. Und dann hast du dir gedacht, nee, eigentlich passt das. Und ich als Leserin muss dir rückmelden, am Anfang habe ich mir gedacht, die verarscht mich. Ich meine, da geht es um Jagd und die nennt den, und um Jagd in Afrika. Gut, über das haben wir noch nicht gesprochen, da reden wir gleich drüber. Und die nennt den Typen Hunter White. What the fuck soll das denn? Ja. Und dann hat es aber genau das bewirkt, nämlich dass es so eine gewisse, fast ironische Distanz erzeugt hat beim Lesen. Und das brauchst du dringend in diesem Buch und auf das kommen wir natürlich noch.
Ja, sonst wird es, glaube ich, wirklich unlesbar. Dann wird es zu krass für viele Menschen und das kann ich gut verstehen. Und vielleicht habe ich es auch deshalb gemacht, aber das sind so die Entscheidungen, die man als Schriftsteller sehr oft intuitiv macht und wo man nur nachher, wenn man mit Leser oder mit Kritiker redet, selber versteht, was man da eigentlich gemacht hat und warum.
Das ist immer ganz interessant, wenn dann die Leser und Leserinnen oder die Kritikerinnen dann seinen eigenen Roman erklären, oder? Das passiert auch in diesem Podcast immer wieder mal, dass Autoren dann sagen, ah, stimmt, so hast du das gesehen, stimmt. Das, ja, eigentlich habe ich das nicht so vorgehabt, aber es ist so passiert, ja.
Ja, deshalb mache ich es auch so gerne. Man versteht sein eigenes Buch nur komplett, weil man darüber redet.
Ja, genau. Ja, also wir haben es schon gesagt, sein Name ist kein Zufall, er ist ein passionierter Jäger, aber er interessiert sich eben nicht für Kaninchen oder Fasane. Das muss schon ein bisschen was Größeres sein. Was jagt denn unser Hunter White?
Er jagt eigentlich nur Großwild, Großwild in Afrika und dazu auch noch Großwild, das wirklich gefährlich sein kann. Er will eigentlich Tiere jagen, die auch ein Gefahr für ihn bedeuten können. Also und die Big Five, er hat einen Elefanten, einen Löwen, einen Geopard und einen Büffel geschossen und jetzt braucht er nur noch das Nashorn.
Gut, dass du das erklärst, weil ich weiß nicht, ob der durchschnittliche Falter-Podcast-Hörer oder die Hörerin genau wissen, was Big Five ist. Das ist ja so eine Blase, wo ich mir denke, da sind wir nicht so, sind die Literaturhörer und Leserinnen nicht so firm vielleicht. Also das muss man erklären, was der Big Five ist. Ich kannte das eigentlich nur aus der Fotosafari, diese Ausdrücke.
Ich kenne das eigentlich selber auch nicht, weil das ist auch nicht meine Welt. Und wenn jemand mich bevor 2 Jahren gesagt hatte, ich würde ein Buch über Großwildjagd schreiben oder bevor 4 Jahren, weil die niederländische Version ist ein bisschen älter, ich hatte es nicht geglaubt, weil das war so weit von meiner Welt weg. Das ist wirklich zufällig auf meinen Weg gekommen als Thema.
Über dich reden wir dann später natürlich noch, über dich als Autorin und dieses Thema. Lass uns noch ein bisschen Hunter kennenlernen. Also vielleicht muss man dazu sagen, er ist mega reich, also er kann sich alles leisten. Es ist ihm auch ein bisschen langweilig, er verdient sein Geld mit dem Handel von Wertpapieren. Braucht er dieses Jagen als Ausgleich für seinen Job oder für seine Langeweile oder für sein unerfülltes Leben? Also er jagt ja nicht nur Tieren, er jagt ja auch einem Gefühl nach.
Er jagt ein Gefühl nach und ich glaube, was er sucht, ist irgendwo Authentizität. Weil er lebt in einer Welt, wo alles virtuell ist, nichts wirklich existiert. Was er verhandelt, kann man nicht anfassen. All diese Dinge sind entweder digital oder virtuell. Und er sucht was, das echt ist. Und ich glaube, das spürt man eigentlich dieser Tagen bei ganz vielen Menschen und mit Sicherheit auch bei ganz vielen Männern. Die suchen etwas Echtes, wo die mit ihren Physiken starke oder mit ihren Kräften, wo die noch mal wirklich zeigen können. Weil in unserer tagtäglichen Welt braucht man die eigentlich nicht mehr. Und er will sich zeigen als Mann. Und diese Männlichkeit sucht eine Umgebung, wo sie irgendwo noch wichtig ist. Und das findet er in der Jagd.
Er hat ja ein paar Vorbilder, die mehr oder weniger aus einem anderen Jahrhundert sind. Also er liebt natürlich Hemingway, Roosevelt war auch ein passionierter Jäger. Das sind alles so Menschen, die von uns, also von mir und aber auch von dir natürlich sehr weit weg sind und trotzdem versteht man ihn auch irgendwie. Das ist so eine ganz konservative Form von Männlichkeit, die er da lebt. Sind diese Männer vom Aussterben bedroht, weil eben viel kritisiert oder glauben wir das, weil wir in unserer feministischen, genderkorrekten Blase glauben, dass diese Männer eigentlich nicht mehr gibt? Wie siehst du das?
Ich fürchte, das kommt zurück und das kommt ziemlich hart zurück. Das ist der Toxic Masculinity teilweise, die man auch bei sehr vielen sehr jungen Jungs findet und die man auch an die rechte Seite von politischen Spektrum zurückfindet. und worüber eigentlich sehr viel geredet wird. Man sucht hier irgendwo diesen Ausweg. Das sind auch all die sehr junge Jungs, die man auf TikTok sieht, die da sehr mit Muskeln und Kraft beschäftigt sind. Und das ist, glaube ich, den Rückschlag von, wir hatten jetzt diese große, sag mal, emanzipatorische oder feministische Welle mit MeToo, mit zum Beispiel, dass man sagt, Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Und es gibt eine ganz starke Reaktion. Und wenn man die Themen nachguckt, die auch politisch auf diesen Moment sehr heiß sind, dann ist das ein von den großen Sachen. Diese Männlichkeit, die keinen Ausdruck findet. Und all diese Männer, die eigentlich finden, dass Feminismus zu weit gegangen ist. Und ich finde es immer verrückt zu sagen, dass es zu weit gegangen ist, weil wir sind noch total nicht am 50% von alles. Also wieso ist es zu weit? Aber das ist die Reaktion und diese Männlichkeit, die schlägt irgendwo zurück in diesem Moment. Und vielleicht ist das auch, was viele Menschen in diesem Buch triggert.
Dann ist es ja eigentlich, wenn ich da so drüber nachdenke, fast ein bisschen positiv, weil Hunter White ist ja eigentlich, also unabhängig davon, was er macht, er ist irgendwie nett zu seiner Frau, er ist wertschätzend. Also er ist jetzt kein Typ, der durch die Gegend ballert und blöd toxische Männlichkeit versprüht, sondern er kanalisiert das irgendwie.
Und er hängt natürlich auch noch an die, sag mal, ethische Prinzipien aus 20. Jahrhundert, wo man sagt, das macht man nicht. Ich finde, ich habe hier doch noch Regeln, ich habe Regeln, die ich mir selber gebe. Ich will, dass es so und so und so geht. Also das balanciert es wieder aus und er versucht, die Männlichkeit zu kanalisieren in diesen Jagd, die er sehr einschränkt und wo er sagt, das muss ehrlich sein, das muss für das Tier schmerzlos sein. Ich will das machen, aber das will ich nicht machen. Er hängt irgendwo zwischen diese zwei Bilder, glaube ich.
Also Hunter White ist keiner, der im Einkaufszentrum rumballern würde aufgrund seiner verletzten Männlichkeit, sondern er ist einer, der das kanalisiert. Es ist ihm ja zum Beispiel auch ganz wichtig, mit welchem Gewehr er schießt. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, weil das fand ich total spannend. Es gibt ja wahrscheinlich inzwischen in unserer hochmunitionierten Welt Gewehre, wo du so ein Nashorn einfach mit einem Schuss, ohne dass du dich in Gefahr begibst, erlegen kannst, aber das will er ja nicht.
Nee, es kann natürlich viel leichter. Man kann es von ganz großem Abstand machen, man kann es irgendwo.
Mit Maschinengewehren.
Maschinengewehren ist noch eine andere Sache, weil das findet er einfach, dass das macht man nicht, weil dann tut man das Tier weh und das ist auch nicht ästhetisch. Also er hat auch dieses ästhetisches und dieses ethisches Jagdbild, wo es natürlich auch zu tun hat mit, er will, dass es von ihm auch Ausdauer fragt, dass er sich bemühen muss, dass er irgendwo auf eine gleiche Ebene mit diesem Tier kommt. Und wenn man so ein Tier einfach abknallt mit einem Maschinengewehr, dann gibt es gar keine gleiche Ebene. Oder wenn man irgendwo von 2 Kilometer weg so ein Tier erschießt oder von 500 Meter weg und sich nicht daran annähert, gibt es auch kein richtiges Gefahr. Also er sucht diese Grenze, wo er denkt, wir haben eine gleiche Chance. Was natürlich auch wieder komplett nicht stimmt, weil das Tier will diese ganze Sache nicht, das hat da keine Entscheidung, das ist nur Hunter, der denkt, hey, ich jag dich heute mal. Und das Tier kann auch nicht von Abstand töten. Also ein gleiches Gefecht ist es eigentlich nie, aber er versucht es irgendwo so ehrlich wie möglich zu machen.
Also wir steigen mit dem Buch ein, er kommt an da in Afrika, er hat natürlich, wie gesagt, er hat genug Geld, er wohnt da sehr, stelle ich mir zumindest ein bisschen feudal vor, trinkt da sein Whisky oder
ein Gin Tonic vielleicht.
Also er fährt also nach Afrika, um auf Großwildjagd zu gehen. Man denkt sich natürlich als Leserin, oh Gott, wie schrecklich, wie kann man nur? Und dann kippt man aber gleich mal am Anfang des Buches in diese unbeschreiblichen Naturbeschreibungen, die du ja durch die Brille von Hunter White erzählst. Was ist denn sein Verhältnis zu Afrika, zu überhaupt zu diesem Kontinent, zu diesem Land, zu dieser Landschaft?
Zuerst ist es natürlich so, dass Afrika existiert eigentlich total nicht. Also es gibt nicht ein Afrika. Afrika ist ein sehr gemischtes Kontinent mit ganz unterschiedlichen Ländern. Aber für Hunter White ist das nicht der Fall. Für Hunter White ist Afrika ein großes Vergnügungspark, wo er nur hingeht, weil er da jagen kann und dass es da auch noch Menschen und vielleicht auch zeitgenössische Politik und Gott weiß was gibt. Das interessiert er alles nicht. Er ist nur interessiert in, ich gehe da hin, weil ich da jagen kann. Und ja, Gott, dass da Menschen leben, das ist ein Ticken irritant, aber das nimmt man dann dazu. Er hat ein sehr koloniales Bild immer noch von Afrika. Was ich daran interessant fand, ist, wir denken immer, wir sind darüber weg, wir sind allen in diese postkoloniale Zeiten angekommen. Aber wenn man diesen weißen Blick von innen anschaut, dann geht man doch ziemlich einfach wieder in diese Gedanken mit. Und dafür wollte ich heute eigentlich auch teilweise benutzen, um das auszulösen, dass Menschen sich dazu bringen lassen, wieder so dieses Kontinent anzuschauen. Andererseits ist es natürlich so, dass er hat eine ganz aufrechte Liebe für die Natur. Und das habe ich gebraucht, weil er ist als Protagonist viel weniger kuschelbar als das Nashorn. Er ist nicht so angenehm. Und ich muss mich ja 2 Jahre lang mit diesem Mann unterhalten und damit einen Schreibtisch teilen. Wir müssen auch was finden, wo wir miteinander reden können oder wo ich den lieben kann. Und was wir teilen, ist diese Liebe für Natur.
Ja, es ist eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Fragenkomplex, wo ich selber so ein bisschen ratlos auch diesem Buch gegenüber gestanden bin, weil es ist mir Folgendes passiert und das passiert, glaube ich, allen Leserinnen. Je mehr man über Hunter liest, desto mehr versteht man ihn. Also ich meine, es ist ein schwerreicher, nicht mehr ganz junger Amerikaner, der sich mit einem Gewehr und irgendwelchen einheimischen Bediensteten auf den Weg ja macht, um wilde Tiere zu erlegen und die Trophäen als Kopf seiner Frau zu schenken. Und ich empfinde etwas für ihn. Auf Wienerisch würde man jetzt sagen, Alter.
Ja, unangenehm, oder?
Das heißt so ähnlich wie what the fuck, ja. Warum empfinden wir etwas für ihn und warum empfindest du etwas für ihn? Weil nur wir können was empfinden für ihn, wenn du was für ihn empfindest, weil du hast ihn erschaffen. Wie ist das passiert?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwo eine Schwäche vor unsympathischen Hauptfiguren. Und vor Hauptfiguren, die ziemlich weit weg sind von meiner eigenen Persönlichkeit. Weil ich finde es immer sehr interessant zu versuchen, mich hineinzuversetzen in den Kopf von Menschen, die komplett anders denken, komplett andere Entscheidungen treffen und womit ich mir vielleicht ins echte Leben relativ schnell streiten werde. Aber ich glaube, dass irgendwo das ist die Kraft des Fiktions, dass man wirklich versucht, sich in diese Figuren hineinzuversetzen und die von innen aus zu verstehen. Und dass man dann doch auch, und das ist natürlich unangenehm, bei sich selbst Emotionen oder Gedanken antrifft, die viel nah oder viel näher an diese Menschen sein, dann man sich eigentlich wünscht. Keiner von uns will eigentlich was teilen mit einem Mensch wie Hunter White, aber es gibt eigentlich ziemlich viele von seinen Gefühlen, die uns dann doch irgendwo erreichen, wo man die von innen an anschauen.
Ja, also dein Buch ist, finde ich, einfach wieder mal ein wahnsinnig guter Beweis, was gute Literatur kann. Also, dass du schaffst, einen Text zu schreiben, wo ich Empathie empfinde für einen Menschen, der mir sowas von fern ist, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, so zu leben wie er. Und ich kann sozusagen über deine Art, über ihn zu schreiben, ich spüre das Jagdfieber, ich spüre die Angst, ich spüre den Ärger, diese Befriedigung, wenn er sein Ziel erreicht. Und ich lehne ihn natürlich trotzdem komplett ab, aber ich kann seine Art zu denken verstehen. Und das ist für mich immer das, wo ich mir denke, Wahnsinn, was kann Literatur alles? Das ist großartig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und ich glaube, das ist auch, wozu wir Fiktion eigentlich haben, weil es ist sehr einfach, wenn man zum Beispiel einen Dokumentarfilm über Trophäejagd sieht, zu denken, ich bin dagegen, ich finde es völlig schlecht und ich nehme diesen Abstand und ich drücke es einfach weg. Wenn man natürlich in den Kopf von einem Protagonist steckt und man sieht es von innen, dann geht das nicht so leicht. Und dann ist es auch nicht so einfach, das weit von uns wegzuschieben und muss man sich aktiv dazu verhalten. Und ich denke deshalb, dass Literatur eigentlich die Kraft hat, einen Raum zu sein, wo wir miteinander reden oder nachdenken können über Sachen, die in die Realität vielleicht zu schmerzhaft oder zu kompliziert sein oder worüber wir gar nicht gerne reden oder die wir bei uns selbst auch nicht sehen wollen. Und in Fiktion kommt man nicht so einfach weg davon, weil man ist natürlich in die Geschichte gezogen und will das Buch nicht weglegen und man wird dann konfrontiert mit einer Seite von sich selbst, die man eigentlich am liebsten nicht sieht.
Lass uns nochmal über die Seite dieser Großwildjagd reden. Das habe ich ja auch beim Lesen bemerkt, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben mit sowas beschäftigt habe. Wie gesagt, man kennt das alles aus Dokus und man lehnt es ab und diese reichen Amis, die dann irgendwelche mit irgendwelchen Elefantenkopf brosieren und man sieht es dann in Fox TV und findet es furchtbar. Er redet sich diese Großwildjagd natürlich schön und er macht das eben so, dass wir das auch ganz gut verstehen oder sogar teilen. Und zwar, um das mal kurz zu erklären, das wird in deinem Buch ja auch erzählt, er muss ja unglaubliche Lizenzgebühren zahlen, dass er so ein Tier überhaupt abschießen kann. Er schießt ja nur schwache, ältere Tiere, die für die Herde ja nicht mehr wichtig sind. Und mit diesen großen Lizenzgebühren werden natürlich andere Tierschutzprojekte finanziert. Das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder?
Kann man so sehen. Also ist auf jeden Fall nicht so schwarz-weiß und nicht so einfach zu beurteilen, als man gerne machen wollte. Man kann natürlich auch denken, ja, warte mal kurz einen Moment, das ist vielleicht der beste Art von Tierschutz inside unseren kapitalistischen Box. Aber wenn man mal außer diesen Box denkt und weil man nicht in postkoloniales Afrika, sonst in ganz normales Afrika, wo wir eigentlich nicht seit ein paar hundert Jahren alles beeinflusst haben, nachdenken würde, dann wird es vielleicht auch andere und bessere Optionen geben. Also die Zerstörung kam bevor dieses Antwort. Und das vergessen wir gerne. Und das ist auch, was Hunter gerne macht. Er redet alles gut, weil er natürlich immer anfängt an einen Punkt in die Realität, wo er sagt, das ist jetzt, wie der Welt tickt. Und was ich hier jetzt mache, ist die beste Lösung. Und dass es bevor andere Optionen oder einen anderen Wahl gegeben hat, das vergesse ich hier gerne, dass die ganze Kolonisation auch mal nicht stattfinden hätten können. Ja, das vergesse ich hier auch mal gerne. Also das ist natürlich sehr, sehr gut möglich, alles schön zu reden. Das hängt nur davon ab, wo man anfängt mit Reden.
Eine kleine Randnotiz. Ich habe lustigerweise einen Artikel gefunden, der, glaube ich, letzte Woche bei uns in einer österreichischen Zeitung war, im Standard. Und zwar gab es eine kurze Meldung, Deutschland will die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten. Und der Präsident von Botswana reagierte darauf sehr ungehalten. Und er sagt, es fördere die Armut und die Wilderei im Land. Und er möchte gerne 20.000 lebende Elefanten an Deutschland abgeben, weil sie die nicht mehr handeln können. Hast du das auch zufällig mitbekommen?
Ja, ich habe es mitbekommen. Und dass man die Elefanten dann auch in Deutschland frei rumlaufen lassen muss. Also das ist natürlich die andere Seite. Wenn wir darüber reden von unserer Perspektive und sagen, wir finden, dass man die Tiere abschießen oder nicht abschießen mag, wir finden. Man konnte sich auch mal fragen, was die Afrikaner davon finden. Und dann kann man sich natürlich auch wieder die Frage stellen, die leben natürlich auch in einer Realität, die teilweise von uns erschaffen ist. Also die fangen natürlich auch nicht auf Punkt Null an, aber in die Realität, wo die jetzt leben und mit den Klimaproblemen und ökonomischen Problemen und politischen Problemen, die die jetzt haben und wofür wir großteils verantwortlich sein, gibt es da anscheinend Probleme, die wir mit unserer westlichen Logik nicht so einfach lösen können.
Wir müssen jetzt noch einen Schritt weitergehen und die große Frage ist, kann man verraten, was die Big Six sind? Muss man es verraten?
Man kann es so halbwegs verraten, glaube ich.
Kannst du es? Du hast es wahrscheinlich inzwischen geübt, wie man es halbwegs verrät.
Ja, die Sache ist immer natürlich, wenn man es genau verratet, dass ein Leser anders in so ein Buch reinsteigt. Wenn man vorher weiß, wo es hingeht, dann passt man ein bisschen mehr auf, was man so mit Hunter macht. Aber es geht noch einen Schritt weiter und eigentlich ist so passiert, irgendwo während dem Research habe ich ein Stück gelesen über eine Gruppe von Sanvolk in Botswana und irgendwo in dieses Zeitungsstück stand, diese Menschen werden jetzt in ihren Originalrevier reintegriert, weil sie da dann helfen können, die ökologische Gleichgewichte wiederherzustellen. Und dann habe ich gedacht, warte mal einen Moment, Originalrevier, reintegriert, das sind so Worte, die wir sehr oft benutzen vor Wölfe oder vor Bären. Wenn wir mit den gleichen Worten über Menschen reden, womit wir normalerweise über Tiere reden, was sagt das dann eigentlich? Sagt das eigentlich, dass wir mit dem gleichen Blick diese Menschen anschauen, womit wir Tiere anschauen? Und das hat eigentlich die Geschichte dann den letzten Schritt weitergebracht.
Ich glaube, mehr braucht man nicht verraten. Jeder kann sich's vorstellen. Ich bin ja in erster Linie Buchhändlerin. Das heißt, mein Job besteht darin, ein Buch in 4 Sätzen zu pitchen und dann eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Das ist bei deinem Buch oft nicht einfach, weil man ja nicht weiß, wie weit man erzählt und wenn man dann zu viel erzählt, natürlich sehr viele Leute schockiert sind. Und ich mir dann immer denke, was für eine Heuchelei. Nur weil es sozusagen in dem Fall ausgesprochen wird und aktiv passiert. Aber was ist der Unterschied bei dem, was wir Europäer diesem Kontinent antun oder angetan haben und immer noch antun? Was ist für ein Unterschied, ob du jemanden mit einem Gewehr jagst oder ob du ihn in einer Kobaltmine zu Tode schuften lässt oder nach Europa verschiffst und zur Prostitution zwingst? Also weißt du so, das ist so, also es ist auch so eine Heuchelei dann sozusagen darüber so schockiert zu sein, oder?
Wir haben es halt gerne am liebsten abstrakt und nicht persönlich. Und wenn es persönlich wird, tut's weh. Und deshalb, glaube ich, wollte ich es auch so erzählen, dass es plötzlich ganz persönlich wird und dass es auch ganz krass beschrieben ist und dass man nicht, wenn es dann wirklich falsch geht, einen Schritt nach hinten nimmt und denkt, hier gucke ich kurz weg. Wir haben uns irgendwo angewöhnt, die Sachen nicht ins Auge zu schauen. Das ist die gleiche Sache. Ich hatte meine Diskussion mit Studenten und mit Guillermo Arriaga, einem anderen Schriftsteller, und er ist auch Jäger. Und alle Studenten waren schockiert, dass er Tiere tötet. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber wenn ich irgendwo einen wilden Huhn erschieße und ich esse den eigentlich ganz von Pfoten bis Schnabel, wieso ist das dann schlimmer als all die Hühner, die ihr irgendwo im Supermarkt kauft, die ein ganzes Leben voll unglücklich in einem Käfig gesessen haben? Und das ist eigentlich ein sehr, also das ist eigentlich, glaube ich, unseren westlichen Art von Leben stützt darauf, dass wir die Sachen niemals persönlich in die Augen schauen. Das ist auch sehr einfach mit Flüchtlingenproblemen. Wir nennen es ein Flüchtlingenproblem, dann ist es ein abstraktes Ding und können wir darüber reden. Und natürlich gibt es dafür nur eine Lösung. Aber wenn es einen konkreten Mensch gibt, die bevor unseren Augen ertrinkt, dann wird es doch auch was anderes. Und dann glaube ich, dass 90% von den Leuten, die AfD wählen, auf den Moment ihre Hand in Wasser stecken und der Jungen rausziehen. Das ist einfach was anderes.
Es gibt so einen interessanten Twist im Buch, nämlich als Hunter beginnt, sich für den Menschen zu interessieren. Also für den Menschen, der in diesem Land, in dem er eigentlich nur jagen geht, du hast das ja vorher schon gesagt, er sieht das Land wie ein, ja, wie so ein Disneyland quasi. Das ist alles für ihn da. Und erst als der Einwohner dort zur Beute wird, beginnt er sich auch positiv mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Also er sieht die plötzlich durchaus ein bisschen esoterisch überhöht, finde ich. Aber das finde ich einen total interessanten Twist. Hast du das von Anfang an vorgehabt oder hat das die Figur einfach gemacht?
Nee, das war mir klar. Irgendwann muss seine Haltung ändern, weil sonst wird es auch nicht problematisch. Es wird nur problematisch, wenn er sich plötzlich realisiert, dass sein ganzes Bild von Afrika nicht stimmt. Ich wollte eigentlich nicht nur den Untergang von einem weißen Mann irgendwo in Afrika, wie das in Conrad passiert, aber ich wollte das ganze System und der ganze Art, womit man das ganze Kontinent anschaut, eigentlich irgendwo zusammenbrechen lassen. Und am Anfang ist Hunter irritiert, wenn er die Jungs zum Beispiel mit dem Handy sieht, weil das passt natürlich nicht in sein Bild. Er will das auch nicht sehen. Er will eigentlich nur der schönen Wilden sehen und weiter am liebsten nichts. Und plötzlich sind das Jungs, die seine Neffen sein können und dann wird es unheimlich und er drückt es weg. Aber nachher kriegt er eine Art von Respekt für diese Jungs, weil er sich plötzlich realisiert, dass er ohne diese Jungs eigentlich komplett verloren ist, wenn der Natur sich in voller Stärke zeigt. Und dann muss er natürlich nochmal nachdenken und denken, warte mal, bin ich der weiße Mann mit Gewehr hier wirklich allen und jeden überlegen? Oder ist es vielleicht so, dass es außer Europa oder außer Amerika anders funktioniert und dass ich meinen westlichen Art von Denken und von Leben nicht einfach exportieren kann und dass er nicht überall der Beste und der Einzige ist, dass es auch noch was anderes gibt. Und dann wird es für mich als Schriftsteller wirklich interessant, weil dann gibt es diesen Clash zwischen zwei Denkarten.
Was wir definitiv nicht verraten, ist natürlich der Schluss des Buches, den ich wirklich genial finde. Und das ist der einzig mögliche Schluss, da reden wir natürlich jetzt nicht drüber, Ich muss dich aber natürlich trotzdem noch fragen, was ist denn dein Bezug zu Afrika? Wie oft warst du dort? Wie viele Safaris hast du besucht? Wie viel Big Five hast du gejagt? Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu erzählen? Vielleicht magst du uns das zum Abschluss noch kurz erzählen.
Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war da noch nie. Ich wollte eigentlich für diesen Buch gerne gehen, aber es gab Corona und es war unmöglich zu gehen. Und vielleicht war das auch am besten, weil wann ich gegangen wäre, bin ich mir nicht sicher, dass ich die Menschen in meinem Buch antun hätten können, was ich die jetzt angetan habe. Ich glaube auch, wenn ich vor Ort gehe, ich nehme immer mich selbst mit. Ich schaue alles mit meinem Blick an. Wenn ich die Recherche von zu Hause mache, dann kann ich da 20 unterschiedliche Perspektiven benutzen und das alles zusammenmischen und gibt es eigentlich vielleicht ein kompletteres Bild. Also ich war da noch nie. Ich habe auch noch nie ein Tier erschossen. Wenn ich irgendwo eine Mücke oder sowas in meinem Schlafzimmer oder eine Spinne antrifft, dann suche ich mir ein Glas und trage sie raus. Also töten ist auch nicht so mein Ding, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Thriller-Autoren, die noch nie jemand ermordet haben, zum Glück. Das hoffen wir. Ja, ich hatte es wirklich nie gedacht. Ich hatte auch nichts damit. Ich bin auch nicht den größten Hemingway-Fan. Also daran kann es auch nicht liegen. Und es ist eigentlich sehr zufällig passiert. Ich musste eigentlich ein anderes Buch fertig schreiben. Und wie so oft war ich irgendwo auf Facebook unterwegs. Und das heißt dann, ich recherchiere. Aber eigentlich heißt es, ich verliere hier Zeit und warte, bis ich weiterschreiben kann. Und habe da ein kleines Stück gelesen, nur so 3 Sätze. Und es war Werbung für eine Steinbockjagd in Pakistan, wo geschrieben stand, mit dem Geld, das für diese Jagdlizenz gezahlt wird, kann man in Pakistan eine sehr seltene Art von Steinböcke jagen. Und das Geld wird dann benutzt für Schutz- und Züchtprogramme für die gleichen Tiere. Und ich habe einfach weitergescrollt und dann gedacht, warte mal einen Moment, was stand da eigentlich? Und es noch 2-mal gelesen und ich war so gleich zeitig schockiert und fasziniert von dieser anscheinend gegensprachlichen Idee, dass ich dachte, da steckt ein Buch drin.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, wie der Vertreter vom Schollner Verlag mir diese Geschichte erzählt hat und ich mich dann entscheiden musste, wie große Mengen ich für die Buchhandlung einkaufe. Ich wusste nicht, ob Raya Schütters ein Mann oder eine Frau ist und habe erst mal so gedacht, ah, das ist so ein kleiner Möchtegern-Hemingway, der mir jetzt hier die Afrika-Jagdgeschichte neu erzählt, das brauche ich sicher nicht. Und habe dann zu lesen begonnen und habe dann erst recherchiert, wer du bist und war sehr erleichtert. Das ist jetzt sehr sexistisch, ich weiß, aber ich war sehr erleichtert, dass du eine Frau bist. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte, wenn das jetzt so ein Mann im Safari-Anzug hinten drauf gewesen wäre. Ja, ich danke dir viel, vielmals für dieses Gespräch und vor allem auch für dieses Buch, das wirklich eines der ungewöhnlichsten Bücher ist, die ich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten gelesen habe. Man lernt viel, man ist gut unterhalten, das ist ja auch wichtig bei Büchern. Und ich freue mich schon aufs nächste Buch.
Vielen Dank.
Bevor Raya Schütters uns jetzt eine kurze Stelle aus ihrem Buch Trophäe vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin in den Ressorts Stadtleben und Natur und möchte heute 2 Bücher empfehlen. Ich fahre heute nach Urlaub. Ich hoffe, Sie auch bald. Aber ich habe mir davor gedacht, welche Bücher packe ich ein und bin draufgekommen, dass ich noch nie ganz verstanden habe, wieso sich Leute im Urlaub nach leichter Lektüre sehnen, weil ich immer gerade dann das Gefühl habe, Zeit zu haben, mich eher in sprachlich anspruchsvollen Romanen oder in Sachbüchern zu vertiefen. Meistens sind aber mit Sommerlektüre ohnehin Bücher gemeint, die vermutlich auch eine künstliche Intelligenz hätte schreiben können. Und deswegen empfehle ich heute 2 Bücher, die absolut keine Maschine so hinbringen könnte, vor allem weil sie vor Emotionen, menschlicher Emotionen, nur so triefen. Vor ein paar Wochen hat mir ein Freund einen solchen Glücksfall empfohlen. Ninxhof heißt das Buch von Johanna Seebauer, erschienen im Dumont Verlag. Es ist ein sehr burgenländischer Roman und ich glaube nicht nur, weil er im Burgenland spielt, sondern weil es quasi eine Hommage ist an die Sumpfgebiete des Bundeslandes. Es geht darum, dass ein paar Bewohner des erfundenen Dorfes Ninxhof aus dem Gedächtnis des Restes des Landes verschwinden wollen. Sie nennen sich deshalb auch Oblivisten. Viel mehr will ich auch gar nicht verraten, nur dass eine herzallerliebste ältere Dame eine Rolle spielt, sowie ein Haufen Ziegen und der sogenannte Pusterfeigenschnaps. Und das Gefühl, das ich bei diesem Buch beim Lesen hatte, hat mich an ein anderes Buch erinnert, das nur am Rande auch damit zu tun hat. Vielleicht kennen Sie es schon, Was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecky, auch aus dem Dumont Verlag. Ich kenne wenige Bücher, die mit so klarer Sprache so viele Emotionen verpacken. Es fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Märchen, das aber wirklich trotzdem die großen Lebensfragen behandelt, von Liebe hin zu Selbstbestimmtheit und dem Tod. Wenn der Protagonistin nämlich ein Okapi erscheint, dann weiß sie, dass jemand im Dorf sterben wird. Man kann es jederzeit wieder lesen und es ist auch nicht deprimierend. Vielleicht hat das jetzt so geklungen.
Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören wir Chaya Schüters mit einer kurzen Stelle aus dem Buch Trophäe.
Eine Hand auf seinen Arm reißt ihn aus seinen Gedanken. Einer der Fährtenleser zeigt durch ein Loch in Laubwerk auf die Lichtung. Da, jetzt. Das Nashorn zerrt an einen Ast. Der nicht nachgeben will, wirft den Kopf hin und her, müht sich mit dem widerspenstigen Busch ab. Im Bruchteil einer Sekunde sieht Hunter das ramponierte Ohr. Van Heeren neben ihm nickt. Hunter legt das Gewehr an und zielt. Kurz, ganz kurz, nimmt er die Schönheit des Tieres in sich auf. Groß und majestätisch, ein Geist aus anderen, längst vergangenen Zeiten, in der es Herrscher über die Welt war, lange bevor der Mensch die technischen Tricks entwickelt hat, die es ihm ermöglichen, diesen Koloss so mühelos zu töten. Seine Position ist perfekt. Er kann es genau zwischen Ohr und Auge treffen. Das Rhinoceros wird auf der Stelle tot sein, ohne je zu wissen, woran es gestorben ist. Will er das wirklich? So ein mächtiges und altes Tier töten, ohne dass es seinen Verfolger überhaupt bemerkt hat? Etwas in ihm protestiert. Er will Blickkontakt, ein Zeichen dafür, dass das Nashorn sich wenigstens über seine Anwesenheit im Klaren ist. Tief im Innern verspürt er den Drang, einen Angriff zu provozieren. Er will die Kraft des Tieres sehen, die Bedrohung fühlen. Das hier ist ihm zu einfach. Sein Verlangen ist mit dem der Safari-Fotografen vergleichbar. In den ersten Tagen geben sie sich mit dem Fotografieren von friedlich schlafenden Tieren zufrieden, aber früher oder später wollen sie allen ein angreifendes Tier knipsen, auch wenn das bedeutet, dass es einen Berufsjäger anschließend erschießen muss, um ihre Haut zu retten. Denn die wahre Kraft eines Elefanten oder eines Löwen zeigt sich erst, wenn es auf einen zustürmt, nicht wenn er friedlich durch das Grasland zuckelt. Kein einziger echter Jäger will sich an einer Sitting Duck vergreifen. Selbst dann nicht, wenn die Ente eine Tonne wiegt.
Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Chaya Schüters mit ihrem Buch Trophäe, übersetzt von Lisa Mensing, erschienen im Schollner Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Die Informationen zu den Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich bedanke mich bei Miriam Hübel für die Technik und erinnere Sie daran, die Bücher gibt es natürlich in jeder Buchhandlung. Bis zum nächsten Mal.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.